Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Britta Bürger.
Herzlich willkommen. Erst wurde das Buch Oh Boy über moderne Männlichkeiten vom Feuilleton gefeiert. Jetzt wird daraus ein handfester Skandal. Mitherausgeber Valentin Moritz schreibt in dem Band über einen sexuellen Übergriff, den er selbst begangen hat. Allerdings hatte ihn die betroffene Frau mehrfach gebeten, nicht darüber zu schreiben. Besonders brisant ist, dass der Kanon Verlag all das wusste. Jetzt hat er die Auslieferung des Buches gestoppt und es gibt viele Beschädigte. Unser erstes Thema. Dann schauen wir voraus auf das europäische Kulturhauptstadtjahr 2024. Das österreichische Bad Ischl und das Salzkammergut laufen sich gerade warm. Und wir hören von dem diesjährigen Goethe-Medaillenträger Gaga Schreidze, warum er als Leiter des Georgischen Nationalen Filmzentrums geschasst wurde. Wie es aussieht, hat das was zu tun mit dem russlandfreundlichen Kurs der georgischen Regierung. Unter dem Titel Oh Boy ist Mitte Juli im Kanon Verlag eine Anthologie erschienen mit 18 Beiträgen über heutige Männlichkeit N. In einem der Texte geht's auch um männliche Täterschaft. Geschrieben hat ihn Valentin Moritz, einer der beiden Herausgeber des Bandes. Er erzählt, wie er selbst auf der Tanzfläche eines Clubs gegenüber einer Frau körperlich übergriffig geworden ist. Inzwischen hat sich die betroffene Frau in sozialen Medien und gegenüber dem RBB anonym zu Wort gemeldet. Sie habe Valentin Moritz vor der Veröffentlichung auch schriftlich darum gebeten, diesen Übergriff nicht literarisch zu verarbeiten. Gemacht hat er es trotzdem und mit ihm der Verlag. Kais Harabi hat das Buch im Juli hier im Programm rezensiert und schon damals kritisch auf den Beitrag von Valentin Moritz hingewiesen. Was ist an diesem Text im Gegensatz zu anderen Beiträgen des Buches besonders problematisch, Kais Harabi?
Naja, besonders problematisch ist natürlich einerseits die Vorgeschichte, die jetzt bekannt geworden ist, und andererseits aber auch, dass es ein sehr eitler Text ist, der eigentlich der Thematik, die er ansprechen möchte, nämlich männliche Täterschaft, gar nicht gerecht wird.
Und was genau wirft die Frau Valentin Moritz und dem Verlag jetzt vor?
Also die Vorwürfe der Frau, die richten sich ja vor allem an Valentin Moritz und erst so im Nachgang eigentlich an den Verlag. Sie wirft dem Autor vor, dass er mit seinem Text Profit aus seiner Täterschaft schlagen will oder jetzt schlägt. Also vor allem, dass er den Vorfall nutzt, um sich medial zu profilieren, was ja in gewisser Weise auch durch die anfänglich positiven Reaktionen auf den Text ja schon geschehen ist, dass er so ein bisschen als Vorbild, wie man mit seiner eigenen Täterschaft umgehen könnte, gehandelt wurde. Außerdem hat er sich auch ganz klar darüber hinweggesetzt, dass sie nicht wollte, dass er über diesen Vorfall schreibt, weder fiktional noch autofiktional. Also sie hat in einem Gespräch mit einer befreundeten Person auf einer Wiese in Berlin, so beschreibt sie das in ihrem Statement, klar gesagt, ich will nicht, dass du über diesen Vorfall schreibst. Das gibt's auch nochmal schriftlich, das liegt dem RBB vor. Er habe also, sagt sie, wiederholt sein Bedürfnis über ihres gestellt.
UnterstützerInnen der betroffenen Frau kritisieren ja vor allem, dass sich Moritz eben in seinem Nachdenken über die eigene toxische Männlichkeit erneut auf Kosten des Opfers profiliere. Das höre ich raus, sehen Sie auch so?
Genau, ich sehe das ganz ähnlich. Wie schon gesagt, ich habe das auch schon beim Lesen des Textes so gesehen. Ich kann ja mal ein bisschen was über den Text erzählen. Das ist laut Verlag eine Erzählung, aber ich habe den als recht langen essayistischen Text empfunden, der im Kern ja die Frage verhandelt, wie man als Mann damit klarkommt, Täter zu sein. Und dieses Geständnis der Täterschaft des Ich-Erzählers, das ist eingebettet in eine Rahmenerzählung. Da geht es auch dann irgendwie darum, wie der Ich-Erzähler bei so einem Frisbee-Turnier teilnimmt und einen Mann namens Thorsten kennenlernt. So ein richtig unangenehmer Typ, der beim Sport dann irgendwie einfach den Frisbee wegpfeffert und einfach unsportlich ist und sowas. So ein richtig toxischer, unangenehmer Mann. Und dann eben darauf kommt so, hey, ich habe auch solche Elemente in mir. Und ich fand den Text eben sehr problematisch, weil er so eine narzisstische Selbstbespiegelung ist. Also es geht wirklich nur darum, so welche Thorsten-Eigenschaften hat der Ich-Erzähler in sich. Kommt eben dann darauf so, ich habe diesen Übergriff begangen und ja, auch ich bin so ein Thorsten möglicherweise. Und die Betroffenenperspektive, die kommt gar nicht zu Wort. Wir wissen ja jetzt aus dem Statement auch des Verlags, dass das dem Versuch geschuldet war, eben dem Nein der Betroffenen gerecht zu werden und trotzdem diesen Text zu veröffentlichen. An einer Stelle im Text äußert der Ich-Erzähler auch sein Bedauern, dass er nicht mehr ins Detail gehen kann, was bei diesem Übergriff genau passiert ist. Also ich fand das alles schon sehr eitel und sehr verunglückt und ja, wie schon gesagt, es ignoriert die betroffenen Perspektive komplett Und ich teile diese Kritik, die da jetzt geäußert wird, auch.
Ja, und es wurde ja nun öffentlich, dass der Kanon Verlag vorab über den Dissens mit der Frau informiert worden ist. Dann fragt man sich, warum haben die das Buch trotzdem veröffentlicht?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. In dem Statement heißt es eben auch, dass der Verlag zusammen mit den Herausgebenden versucht hat, einen Weg zu finden, das Nein der Betroffenen zu akzeptieren und trotzdem einen Text von Valentin Moritz über das Thema männliche Täterschaft zu publizieren. Und dann dachte man eben, das sei mit diesem Text Ein glücklicher Mensch heißt der jetzt gelungen. Und wenn man das mal so streng juristisch betrachtet, die Persönlichkeitsrechte dieser Frau werden ja nicht verletzt. Also man kann nicht rauslesen, wer das ist. Aber ich denke, das war einfach eine Fehleinschätzung. Da haben wahrscheinlich einfach jetzt mal salopp gesagt 5 Männer zusammengesetzt und überlegt und dann eine falsche Entscheidung getroffen.
Wie hätten die das denn besser machen können? Also wie hätte Moritz über seine eigene Übergriffigkeit schreiben können, ohne die Frau erneut zu verletzen? Das ist ja schon fiktionalisiert, oder?
Ja, genau, das ist schon fiktionalisiert. Aber ich denke eigentlich mit dieser Ansage im Vorfeld, dass die Frau sagt, ich möchte nicht, dass Valentin Moritz in irgendeiner Form literarisch über diesen Vorfall schreibt, gibt es eigentlich keine Möglichkeit, dass er das selbst fiktionalisiert erzählt, weil das ist einer der Grundsätze in der kritischen Männlichkeit und im Feminismus. Nein heißt Nein und das muss akzeptiert werden. Egal, wie unangenehm das ist. Wenn wir jetzt mal hypothetisch davon ausgingen, dass es ein Ja gegeben hätte von der Betroffenen oder dass sie gesagt hätte, ich könnte mir das unter den und den Maßgaben vorstellen. Was ich mir da gewünscht hätte, wäre auf jeden Fall eine Betroffenenperspektive, die in diesem Text zu Wort kommt. Vielleicht auch in einer anderen Form. Also der Text ist ja in der Ich-Form geschrieben. Es gibt einen Ich-Erzähler. Das heißt, die Fiktionalität ist ja auch gar nicht so klar am Anfang. Also ich habe mich da auch so ein bisschen verstiegen und dachte halt wirklich, dass es ein autobiografisches Essay ist. Also ich finde, das muss klarer sein. Und wenn man dem Vorwurf aus dem Weg gehen will, dass man mit der Täterschaft dann Profit machen möchte oder sich damit profilieren möchte, dass man das jetzt verhandelt, dann hilft nur anonym veröffentlichen oder unter Pseudonym und Honorar und Vorschüsse eben spenden. Und das soll Valentin Moritz ja zumindest gemacht haben.
Das ist jetzt ja mal nicht ein Fall, wo Autor und Verlag umgehend Anwälte einschalten und sich verschanzen. Es gibt Einsicht und auch Entschuldigungen. Die Homepage von Valentin Moritz ist seit heute Abend gesperrt. Termine der geplanten Lesereise wurden gestrichen. Der Verlag hat die Auslieferung des Buches gestoppt. In der elektronischen Ausgabe wurde der Text rausgenommen. Ist der Fall damit erledigt oder was folgt jetzt daraus?
Ja, viele Buchläden haben das Buch auch aus dem Sortiment genommen. Aber ich hoffe ehrlich gesagt nicht, dass sich der Fall damit erledigt hat, weil ich finde, das muss aufgearbeitet werden, auch durch den Verlag und auch um der anderen AutorInnen willen, die da mit dabei waren. Also die sind ja jetzt alle so ein bisschen mitgehangen, mitgefangen. Da sind ja solche Namen dabei wie Friedemann Karich, Kindel Horizon, Thomas Köck. Also schon auch gute, große Namen oder einigermaßen große Namen und wichtige Namen. Und was ich auch eben wichtig finde, ist, dass dieser Diskurs der kritischen Männlichkeit weitergeführt werden kann. Der wird ja immer wieder dafür kritisiert, dass er Männern erlaubt, sich als sozusagen Opfer hinzustellen und die Stimmen der Personen, die eigentlich in der patriarchalen Gesellschaft unter Sexismus leiden, übertönt und sozusagen die Aufmerksamkeit von denen wegnimmt. Und das hat sich jetzt halt hier auch schon so ein bisschen bewahrheitet, was man eigentlich daran sieht, dass ich jetzt nochmal irgendwie extra diese Namen nennen musste, weil alle nur über den Beitrag von Valentin Moritz sprechen. Und es gibt aber auch schon erste Ideen und Ansätze, wie man damit umgehen könnte. Also das Internationale Literaturfestival in Berlin, das will sich wohl damit auseinandersetzen bei einer Veranstaltung, die unter den Schlagworten Literatur und Skandal steht und da soll auch die Perspektive der Betroffenen Gehör finden. Aber ja, wie das weitergeht, das werden wohl erst die nächsten Tage und Wochen wirklich zeigen.
Der Kanon Verlag hat die Auslieferung der Anthologie Oh Boy nach Protesten gestoppt. Kais Harabi hat uns den Fall und die Debatte zusammengefasst und eingeordnet. Danke dafür.
Sehr gerne.
Im Salzkammergut, da kann man gut lustig sein, heißt es im Weißen Rössel. Die Region zwischen Gmunden, Bad Ischl und dem Ausseerland ist nicht nur für ihre tolle Gebirgslandschaft und die klaren Seen bekannt. Das einstige Kammergut der habsburgischen Kaiser hat auch eine reiche kulturelle Tradition. Und das war wohl mit ein Grund, warum die EU die einstige Kaiserstadt Bad Ischl zusammen mit 22 anderen Gemeinden des Salzkammerguts zur europäischen Kulturhauptstadt 2024 ernannt hat, als erste ländlich geprägte Region überhaupt. Die Vorbereitungen dafür sind voll im Gang. Unser Kollege Günther Keindelstorfer ist in Bad Ischl geboren, ist teilweise dort aufgewachsen und kehrt jetzt mit neuem Blick dahin zurück.
Das kulturelle Erbe ist in Bad Ischl an allen Ecken und Enden präsent, in Form von Baudenkmälern, Statuen und Gedenktafeln. Kaiser Franz Josef und seine Sissi hatten hier über Jahrzehnte hinweg ihre Sommerresidenz. Die Operettentitanen Oskar Strauß und Franz Lehár lebten viele Jahre lang im malerischen 14.000-Seelen-Städtchen und auch sonst gab sich die Prominenz an den Ufern der Traun gern ein Stelldichein. Der Novellist und Dramatiker Arthur Schnitzler verbrachte hier zeitweise ebenso seine Sommerferien wie der Publizist und Satiriker Karl Kraus und der vielgelesene Schriftsteller Stefan Zweig. Einer, der sich auch in den 2020er Jahren noch von der Gegend bezaubern lässt, ist Adam Sobocinski, Literaturchef der Hamburger Wochenzeitung Die Zeit. Sobocinski kommt seit einigen Jahren regelmäßig zur Sommerfrische ins Salzkammergut.
Oh Gott, kriege ich zu Hause Ärger, ist aber egal. Alles ist auf einem höheren Niveau. Das ist einfach so. Das Essen schmeckt besser, die Landschaft ist spektakulärer und es gibt natürlich diesen ganzen kulturellen Hintergrund.
Von der Tradition allein kann man allerdings kein europäisches Kulturhauptstadtjahr bestreiten. Elisabeth Schweger, die erfahrene Theaterchefin und Kulturmanagerin, ist Intendantin des 25 Millionen Euro Projekts. Sie will Bad Ischl und die Region 2024 mit zeitgenössischer Kunst und kritischen Interventionen fluten.
Es ist kein Festival, wo sozusagen Events sind. Natürlich gibt es Ausstellungen mit großen Künstlerinnen, grundsätzlich. Es wird tolle Konzerte geben, es wird auch Theateraufführungen geben. Aber eigentlich verstehen wir die Kulturhauptstadt schon als einen Prozess, der etwas mit der Region macht.
Und so plant Schweger nicht nur Auftritte des Theaterkünstlerkollektivs Rimini-Protokoll in Bad Ischl und musikalische Interventionen von Lokalmatador Hubert von Geusern in allen 23 Kulturhauptstadtgemeinden, sondern auch Symposien und diverse künstlerische Projekte zu Themen wie Baukultur, Overtourism und Queerness im ländlichen Raum. Ein Highlight des Kulturhauptstadtjahrs wird eine Soundinstallation des US-amerikanischen Klangbildhauers Bill Fontana in den Dachstein-Rieseneishöhlen sein. Fontana plant, den Klang der Glocken der wiederaufgebauten Kathedrale von Notre Dame in Paris in die Eishöhlen zu übertragen.
I am very excited to have the opportunity to make a sound sculpture project with the Dachstein Ice Cave. And what I'm planning to do is bring the live sounds of a piece that is originating in Paris, the sounds of Notre Dame's resonating bells, which I hope to fill this cave and have it moving in the space.
Das innere Salzkammergut rund um Bad Ischl, Hallstatt, Bad Goisern und das Ausseerland ist eine traditionell widerständige Region. Schon im Spätmittelalter bildeten sich rund um die Salzbergwerke der Gegend Vorformen einer organisierten Arbeiterbewegung, eine Tradition, die bis heute lebendig ist. Und in den Jahren des Nationalsozialismus war das Salzkammergut eine der wenigen Gegenden Österreichs, in denen es, von den Bergen aus, zu Ansätzen von bewaffnetem Widerstand gegen die NS-Diktatur kam. All diese Aspekte will Kulturhauptstadtintendantin Elisabeth Schweger nächstes Jahr künstlerisch reflektieren. Viele Menschen im Salzkammergut freuen sich auf die kulturellen Projekte, die die umtriebige Intendantin und ihr Team im nächsten Jahr realisieren werden. Auch Adam Sobocinski. Der Literaturchef der Zeit verknüpft seine Vorfreude allerdings mit einer ganz bestimmten Hoffnung.
Was ich mir natürlich wünsche, obwohl ich das ja immer lächerlich, nicht wenn sich Touristen über Touristen beklagen, was ich natürlich nur trotzdem hoffe, ist, dass sich ein bisschen dieses nicht vollständig Überlaufene, dass sich das bewahrt in der Gegend, also dass nicht zu viel Zeug und vor allen Dingen Hässliches gebaut wird.
Bad Ischl und das Salzkammergut bereiten sich also vor. 2024 stehen sie im Fokus des europäischen Kulturhauptstadtjahrs. Und jetzt freue ich mich auf eine neue Folge unserer Sommerserie.
Fazit.
Ich mache meine Sache, egal wie die Leute reagieren. Also
am Anfang war es so was Beiläufiges.
Dieses Ich auch, das kann einem ganz schön den Arsch retten manchmal.
Ja, it's life-changing.
Kochen, Komik, Kunst erklären. Talente auf Social Media.
In unserer Sommerserie treffen wir heute den Koch Giuseppe Moy. Als Gio19 ist er auf TikTok und Instagram bekannt geworden. Lammkarree, Hummer und Austern gibt's nämlich nicht nur im französischen Gourmet-Restaurant, sondern auch bei ihm. Unter freiem Himmel in Berliner Hinterhöfen. Jaya Mirani hat den talentierten Social-Media-Bespieler besucht.
Ich treffe Giuseppe Moy in der Küche von Freunden im Westen von Charlottenburg. In seiner eigenen sei nicht so viel Platz zum Sitzen. Während wir sprechen, macht Gio Gulasch für ein Kochevent von Universal Music am Abend.
Tomatenmark, und dann lösche ich das ab mit Rotwein.
Die Küche ist eine klassische WG-Küche, eher spärlich eingerichtet, keine schicken Kochutensilien. Keine Küche, die man unbedingt bei klassischen Food-Influencerinnen auf Social Media sehen würde. Aber das ist Gio, aka Gio19, auch nicht. Das will er auch gar nicht sein. In seinen Videos kocht er meist zwischen grauen Betonhäusern im Hinterhof. Die Rezepte dazu hören sich an wie Rap-Verse. Dazwischen immer eine Aufforderung zum Abonnieren. Sein Stil ist unverkennbar.
Als ob wir bis Sommer warten auf so ein mieses Surf and Turf mit Steak, Hummer und Garnelen, ja? Weil jetzt Winter ist, machen wir erstmal Feuer, dann machen wir Kräuterbutter für den Hummer. Dafür müssen wir die Butter erstmal weich kriegen, bevor wir sie mit Petersilie, Schalotten und Knoblauch mischen. Das schmecken wir jetzt mit Salz und Pfeffer ab und stellen es nochmal aufs Feuer, um alles gut durchmischen zu können. Das Ganze runden wir dann mit einem Schuss Pernod und einem Schuss Weinbrand ab, abonnier mich. Als nächstes portionieren wir unser Entrecôte, was wir am besten schon parieren, bevor wir die Hälfte runtergeschnitten haben.
2021 eröffnet Gio seine TikTok- und Instagram-Kanäle. Gekocht hat er schon als Kind, als Teenager Praktika in der Küche gemacht. Dann mit 17 die erste Kochausbildung, abgebrochen. Und dann mit 21 noch einmal eine abgeschlossen, im französischen Restaurant gegenüber. Wegen der Arbeitszeiten und der schlechten Bezahlung war seine Kochkarriere danach aber erstmal zu Ende.
Hey, direkt nach der Ausbildung hatte ich die Schnauze voll von der Küche und bin dann auf den Bau gegangen. Und dann eine Tontechniker-Ausbildung gemacht noch nach der Baustelle, weil ich da auch keinen Bock mehr hatte. Und dann habe ich den Kanal hier angefangen. Jahre später.
Der große Erfolg auf Social Media kam dann letztes Jahr. Mit den Videos im Hinterhof hat er Bekanntheit erlangt. Inzwischen folgen ihm über 100.000 Menschen. Seine Videos generieren über 1 Million Klicks.
Hörst du euch, mittlerweile vergeht keine Session, ohne dass nicht irgendwelche Journalisten oder Rapper am Start waren.
Gio geht Werbekooperationen ein. Langsam kann er ziemlich gut davon leben. Das war auch von Anfang an sein Ziel, mit dem Kochen Geld zu machen, ohne den extremen Druck in der Küche. Möglich ist das durch sein wachsendes Publikum. Wieso die Leute seine Videos so gerne schauen?
Kontrastreich. Also sehen jetzt nicht unbedingt aus wie Leute, die im Hinterhof Jakobsmuscheln machen, weißt du? Und das fasziniert die Leute irgendwie.
Vielleicht auch, weil Gio zeigt, dass Lammkarree und Muscheln nicht nur einer bestimmten Gruppe Menschen zugänglich sein müssen, wie er in einem seiner meistgeklickten Videos sagt.
Wie geil das jetzt wäre, irgendwo in einem Restaurant am Strand zu sitzen und Miesmuscheln zu fetzen. Wäre schon übertrieben nice, aber leider ist es für die meisten nicht drin. Deswegen zeige ich euch, wie man sich und seine Schababs für nur 10 Euro glücklich machen kann. Abonnier mich.
Die meisten Reaktionen in den sozialen Netzwerken sind begeistert. Viele Menschen im Kiez finden seine Kochaktionen gut. Aber nicht nur. Es schlagen ihm auch Vorurteile entgegen. Wegen der Sprache, wegen des Aussehens. Unter seinen Posts finden sich manchmal rassistische Kommentare. Einige AnwohnerInnen beschweren sich auch bei der Polizei. Der Chef seiner ehemaligen Stammkneipe hat ihm Hausverbot erteilt. Da sei auch viel Neid mit dabei, sagt Gio. Er versuche das nicht an sich heranzulassen. Inzwischen gibt es zudem Stress mit der Gewobag, einem Berliner Wohnungsunternehmen. Ein Jahr kann Gio im Hinterhof eines Gewo-Backhauses kochen, dann kommen die ersten Beschwerden.
In jedem Hausflur meiner Straße hängen jetzt Zettel von der Gewo-Back, auf denen steht, wenn sie Giuseppe Moy und seine Gruppe grillen sehen, rufen sie umgehend die Polizei. Erstens, ich bin nur der Koch hier in der Gegend und nicht der Chef von irgendeiner Gruppierung. Zweitens, tut man nicht so, als wären wir kriminell, nur weil wir Essen im Hof machen.
In der Küche muss das Gulasch nur noch einkochen.
Okay, es kocht.
Wir gehen runter in den Hinterhof, in dem Gio inzwischen seine Videos filmt. Der gehört nicht der Gewobag. Ein Postbote kommt vorbei, sie unterhalten sich. Gio kennt seinen Kiez und der ihn. Das 1.9 in seinem Social-Media-Namen ist ein Hommage an Charlottenburg. Dass die Videos mal sein Job werden, dass er auch außerhalb des Kiezes bekannt wird, dachte er nicht. Social Media hat ihm dafür die Bühne gegeben.
Letzten Freitag habe ich auf dem Dach von Warner gekocht, von Warner Music. Heute ist ja, das ist ja Universal, so, ne? Da kommen auch so Rapper, die habe ich vor 10 Jahren schon gehört und so, weißt du? Also, das hast du gesagt, ich war bei Sido zu Hause und so. Natürlich, das hat richtig Türen geöffnet. So, alles eine Welt, die man sonst immer von außen betrachtet hat, da bin ich jetzt Teil von. So, und das mit Kochen. Also mit Kochen und der Art, wie ich es verpacke.
Der rappende Koch Giuseppe Moy, porträtiert von Jaya Mirani. Morgen geht es in unserer Serie über Social-Media-Talente um eine Insta-Frau, die Roboter bastelt. Ach, Nina.
Nach dem Verschwinden mehrerer historischer Objekte aus dem British Museum machen sich auch deutsche Kunstexperten Gedanken über die Sicherheit in Museen. Der Fachmann für Cybersecurity beim Deutschen Museumsbund Plath fordert mehr Kontrolle wissenschaftlicher Teams. So solle der Zugang zu Kunstwerken auch bei Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in gehobenen Positionen mehr reglementiert werden. Personen sollten nie allein ins Depot gehen dürfen. Außerdem sollten die Häuser regelmäßig Inventur machen. Plaths Angaben zufolge arbeitet der zuständige Arbeitskreis beim Museumsbund entsprechende Empfehlungen aus. Der Kunst- und Skulpturenweg Purple Path der europäischen Kulturhauptstadt Chemnitz 2025 entwickelt sich weiter. In Lößnitz im Erzgebirge wird zurzeit eine Installation der in Berlin lebenden Künstlerin Uli Aigner eingeweiht. Die monumentalen Porzellangefäße seien ein Teil von Aigners Lebensprojekt One Million, teilte das Team der Kulturhauptstadt mit. Die Künstlerin will den Angaben zufolge 1 Million weiße Porzellan-Essgefäße herstellen. Rund 8000 Teile dieser Serie sind bereits fertiggestellt und mit fortlaufenden Nummern versehen. An dem Kunstparcours sind insgesamt 38 Kommunen und Gemeinden beteiligt. Der US-Milliardär Elon Musk ist mit seinen Plänen, die Blockierfunktion auf der früheren Twitter-Plattform X abzuschaffen, auf Kritik gestoßen. So verweist die Gedenkstätte Auschwitz darauf, dass sie Verfasser antisemitischer Kommentare und Holocaust-Leugner regelmäßig blockiere. So wolle man das Gedenken an die Opfer des NS-Konzentrationslagers schützen. Wenn solche Accounts gemeldet würden, bleibe das oft ohne Ergebnis, fügte die Gedenkstätte auf X hinzu. Musk hatte heute angekündigt, die Blockierfunktion bei öffentlichen Beiträgen abzuschaffen. Für Direktnachrichten solle sie allerdings bleiben, erklärte der Unternehmer. Der mit dem Wiederaufbau der ausgebrannten Pariser Kathedrale Notre-Dame beauftragte französische General Jean-Louis Jorgelin ist tot. Nach Medienberichten verunglückte der 74-Jährige beim Wandern in den Pyrenäen. Frankreichs Präsident Macron würdigte Jorgelin. Er habe die verwundete Schönheit Notre-Dame Stein für Stein wieder aufgebaut. Nachdem 2019 ein Feuer den Dachstuhl von Notre-Dame zerstört und die Kathedrale schwer beschädigt hatte, beauftragte Macron Jorgelin mit der Leitung des Wiederaufbaus. Handwerker aus ganz Frankreich und darüber hinaus setzen mittelalterliche Materialien und Technik ein, um das Meisterwerk der Gotik wieder erstehen zu lassen. Macron bedauerte, dass Jorgelin die für Dezember 2024 geplante Wiedereröffnung der Kathedrale nicht mehr erleben werde.
Ende des Monats wird der georgische Filmmanager Gaga Shreidze mit der Goethe-Medaille ausgezeichnet, ein kultureller Brückenbauer. Er hat in Georgien und Deutschland studiert. Er hat noch vor dem Mauerfall georgische Filme für eine Retrospektive nach Berlin geschmuggelt. Er hat für die Berlinale gearbeitet und im Jahr 2000 in Tbilisi ein eigenes internationales Filmfestival gegründet. Bis zum vergangenen Jahr war Gaga Shreidze auch im Vorstand des Georgischen Filmfonds und Leiter des Nationalen Filmzentrums. Von dieser Position hat ihn das Kulturministerium vor 1,5 Jahren geschasst. Seitdem ist die georgische Filmszene in Aufruhr und spricht von Zensur. Derzeit ist Gaga Shreidze in Berlin und am frühen Abend zu uns ins Funkhaus gekommen. Herzlich willkommen, Herr Shreidze.
Guten Abend.
Was ist die offizielle Begründung für Ihre Entlassung aus dem Nationalen Filmzentrum Georgiens?
Die offizielle Begründung für meine Entlassung war eigentlich der Bericht der Prüfungskommission des Ministeriums. Wir sollten Staatsgelder veruntreut haben, indem wir den Produzenten die Möglichkeit gaben, Festplatten zu erwerben. Das klingt vielleicht ein bisschen sehr
bürokratisch
und bürokratisch, aber mit den staatlichen Geldern darf man keine Festplatten kaufen. Aber Wir sehen das anders, weil Film heute kann man nicht anders aufbewahren. Man muss schon Festplatten haben, um das ganze Material aufbewahren zu können. Es ist für uns klar, dass die Festplatte sozusagen zum Film gehört.
Und trotzdem lachen Sie ja ein bisschen über diese Begründung, wenn Sie das jetzt erzählen. Sie haben dagegen geklagt. Was sind aus Ihrer Sicht die eigentlichen Gründe?
Die eigentlichen Gründe sind sehr unterschiedlich. Also von Anfang an, als bekannt wurde, nach den Wahlen 2020, nach den Parlamentswahlen in Georgien, dass Frau Teodorogiannis Kulturministerin würde, haben viele Künstler und Intellektuelle, also über 600 Leute, haben dagegen protestiert.
Sie war vorher Justizministerin.
Sie war vorher Justizministerin und sie wollten sie nicht als Kulturministerin haben. Sie hat angefangen, sofort die Kulturszene von den nicht loyalen Künstlern und Leitern verschiedener Institutionen zu säubern. Georgien ist ein kleines Land, man weiß, zu welchem Kreis man gehört, ob man liberal ist oder konservativ oder welche Partei man unterstützt und so weiter. Über soziale Netzwerke heutzutage ist es ganz einfach rauszubekommen, wie man denkt und was man über die Regierung denkt oder über verschiedene Politiker und so weiter.
Ja, welche Ihrer Äußerungen oder Aktivitäten könnten dem Kulturministerium nicht gefallen haben?
Das Ministerium hat uns, also das Nationale Filmzentrum, ein Jahr lang vollkommen ignoriert. Also solange diese Prüfung auch lief, haben sie uns total ignoriert. Die Ministerin ist nicht zu den internationalen Veranstaltungen erschienen. Sie war nicht einmal im Filmzentrum, um die Mitarbeiter kennenzulernen. Gar nichts. Und dann fing der Krieg an. Russland überfiel die Ukraine. Und ich habe eine gepostet, nachdem ich gemerkt habe, dass das Ministerium überhaupt keine Stellung bezogen hat, habe ich einen Post veröffentlicht, in dem ich das Ministerium, das war so ein ironischer Post, in dem ich das Ministerium informierte, dass es in Europa einen Krieg gibt und sie sollte gefälligst also ihre Meinung dazu sagen und Statement abgeben. Bis jetzt hat das Ministerium offiziell keine Erklärung gegen diesen Krieg abgegeben.
Mit Blick auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ist Georgiens Regierung eher pro Putin. Aber wie ist die mehrheitliche Haltung der Bevölkerung auch im Verhältnis zur Europäischen Union?
Ja, die Bevölkerung ist, und das besagen fast alle Umfragen, ist für die Europäische Union und dafür, dass Georgien NATO-Mitglied wird, um das Land selber besser zu schützen sozusagen. Im Allgemeinen kann man sagen, das ist sehr schwer aus der Politik zu machen in einem Land, also zwischen Russland, Iran, der Türkei und noch mit zwei Nachbarländern, die miteinander verfeindet sind, also Armenien und Aserbaidschan meine ich. Es ist sehr schwierig natürlich, aber es ist ganz eindeutig, dass Georgien leider nicht mehr Richtung Demokratie geht und Europäische Union, offiziell meine ich die Regierungspartei, sondern eher in Richtung Autokratie. Es ist Angst vieler Leute, dass wir bald in einer Diktatur aufwachen. Diktatur eines Mannes, eines Oligarchen, das ist der reichste Mann Georgiens, der auch zeitweise Premierminister Georgiens war, Bidzina Ivanishvili. Jetzt hat er sich angeblich zurückgezogen aus der Politik. Aber die Regierung, die wir haben, das sind immer noch seine Marionetten. Und er setzt die Minister ab und ein, wie er möchte. Und die sind völlig abhängig von Ivanishvili. Offiziell sagen sie, sie wollen Russland nicht kränken, damit Russland Georgien nicht noch einmal überfällt. Sie wollen den Krieg vermeiden. Das ist die Ausgangsposition. Und jemand, der die Regierungspolitik kritisiert, den schimpfen sie sofort als Kriegsbefürworter und so weiter.
Das internationale Tbilisi Filmfestival ist Schauplatz für die georgische, aber eben auch für die internationale Filmindustrie. Ein wichtiger Treffpunkt für Filmemacherinnen, Produzenten, Verleiher. Inwieweit ist dieses Festival, Ihr Festival, auch von Veränderungen betroffen? Also gibt es da auch Versuche der staatlichen Einflussnahme?
Das Festival haben wir vor 23 Jahren gegründet, 2000. Und bis jetzt hatten wir keinen Versuch seitens der Regierung, sich einzumischen in das Programm. Aber wenn das Ministerium die Finanzierung cancelt und streicht, das bedeutet natürlich, dass wir enorme Schwierigkeiten haben und das Festival nicht in der Dimension durchführen können, wie wir das wollen. Das Festival war immer ein internationales Forum für Filmschaffende, nicht nur aus Georgien, sondern aus Europa, aus anderen Ländern. Es ist ein Forum am Ende des Jahres, wo wir alles zeigen, was so gemacht wurde in der georgischen Industrie, aber auch sehr viel aus Europa. Dieses Jahr haben wir eine Unterstützung bekommen von Creative Europe, von diesem Programm der Europäischen Union, mit Hilfe der ausländischen Institutionen wie Goethe-Institut, wie French Institute und so weiter, können wir natürlich das Festival noch aufrechterhalten.
Aber Sie wissen nicht, wie es im nächsten Jahr weitergeht,
aber
oder?
Aber wie es im nächsten Jahr weitergeht, das wissen wir nicht, weil wir jedes Jahr praktisch neu die finanzielle Unterstützung beantragen müssen. Mhm. Daher sind wir gezwungen, also jedes Mal neu zu behaupten, dass wir gut sind, dass wir etwas Gutes leisten für Filmemacher und für das Publikum natürlich, mhm, für unsere Zuschauer, die uns sehr wert sind.
Sie haben sich immer wieder für die europäische Vernetzungen eingesetzt im Bereich von Filmreihen, von Festivals, von Kooperationen. Wie wichtig ist diese Vernetzung, eben die europäische Anbindung für die georgische Filmindustrie?
Für so ein kleines Land wie Georgien ist das sehr wichtig, weil das Budget für Funding, für Spielfilme, Dokumentarfilme, Kunstfilme und so weiter reicht nicht aus. Also die georgischen Filmemacher sind sehr stark abhängig von den staatlichen Subventionen. Wenn diese staatlichen Subventionen nicht ausreichen, dann müssen sie natürlich an andere Länder sich wenden und Koproduzenten finden in Europa. Wir sind Mitglied von Euromash seit 2011. Das hilft auch, weil wir durch diese Vernetzung sehr viele Koproduktionen produzieren können. Nicht nur Georgien ist interessiert, sondern auch umgekehrt. Also große Länder suchen auch Möglichkeiten, mit kleineren Ländern zusammenzuarbeiten. Und ohne das wäre der heutige Erfolg des georgischen Films nicht denkbar. Gerade gestern wurden die Preise des Filmfestivals in Sarajevo bekannt und ein georgisch-schweizerischer Film bekam den besten Preis für den besten Film. Das ist schon eine gute Leistung.
Was ist das für ein Film?
Das ist ein Film mit dem Titel Blackbird, Blackbird, Blackberry. Das ist eine Verfilmung von einem Roman einer Frau und auch von einer Frau verfilmt. Elena Navigliani heißt die Regisseurin. Sie lebt zurzeit in der Schweiz.
Am 28. August werden Sie, Herr Schreite, mit der Goethe-Medaille in Weimar geehrt. Gibt es darauf Reaktionen in Georgien, seit das bekannt ist?
Ja, es gab eine Reaktion seitens des Ministeriums natürlich. Das Ministerium war unzufrieden mit der Pressemitteilung des Goethe-Instituts, weil dort stand, dass ich entlassen wurde, weil ich Publikationen gegen den Krieg in der Ukraine veröffentlicht habe und dass ich das Ministerium kritisiert habe. Und das Ministerium hat aber diese Erklärung veröffentlicht im Namen des Filmzentrums. Dabei haben sie die Mitarbeiter des Filmzentrums gar nicht darüber informiert. Und dagegen haben einige Mitarbeiter des Filmzentrums protestiert und das ging dann in eine größere Aktion über. Also es haben sich mehr Künstler und Wissenschaftler aus verschiedenen Bereichen dieser Protestaktion angeschlossen und vor dem Ministerium gab es eine Riesenkundgebung, wo Hunderte von Künstlern versammelt waren und mit verschiedenen Slogans. Also die sind dafür, dass die kulturellen Institutionen unabhängig bleiben, dass das Ministerium sich nicht einmischt in die, sagen wir, innere Politik und Programmierung der Institutionen. Und einer der Slogans, das mir aufgefallen ist, war der Titel von einem berühmten Film von Fassbinder, Angst essen Seele auf. Das ist ein schöner Slogan, weil wenn wir Angst haben, kommen wir nicht weiter. Wir müssen diese Angst in uns auch bekämpfen und gegen Zensur, gegen Menschenverachtung und so weiter uns wehren.
Der georgische Filmmanager Gaga Schreidze über den neuen Kurs der Kulturpolitik in seinem Land. Ihn selbst trifft das hart, denn als Leiter des Nationalen Filmzentrums Georgiens wurde er entlassen. Ende August bekommt er in Deutschland die Goethe-Medaille und damit auch sehr viel Öffentlichkeit. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch und wünsche alles Gute.
Dankeschön.
Kunst zwischen Wald und Wiese. 7 Stunden lang ist das Publikum heute durch den Hangelsberger Forst gewandert. Der liegt im Osten von Berlin in Richtung Fürstenberg. An verschiedenen Orten im Wald gibt's theatrale Installationen, teils live, teils per Video oder auch so mit Instruktionen und Informationen per Kopfhörer. Stefan Kägi, Mitglied des Theaterkollektivs Rimini Protokoll, hat mit seiner französischen Kollegin Caroline Barnot 7 kleine Stücke zusammengestellt, die sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur beschäftigen. Was also passiert, wenn der Wald zur Bühne wird?
Klar, so klingt Wald. Wirklich? So fein abgestimmt ist Wald wohl nur, wenn sich jemand mit guten Mikrofonen mitten in den Vogelchor gestellt hat. In Hangelsberg klingt Wald auch so. Hier zieht schon mal ein Düsenjet vom Airport Berlin-Brandenburg am Himmel hin, über dem kleinen Ensemble um den Theatermusiker Ari Benjamin Myers. Und so schließlich klingt Wald, wenn menschliche Wesen ihn nachzustimmen versuchen.
Jede Landschaft hat eine eigene Stimme. Wie ein Orchester, in dem Insekten, Säugetiere, Vögel, Amphibien, Wind und Wasser im Hier und Jetzt eine Tonkulisse komponieren, die Teil dieser Landschaft wird.
Die Ansammlung von Shared Landscapes, geteilten Landschaften also, sortiert von Caroline Barnot und Stefan Kägi, gibt sich zwar im Hangelsberger Forst sehr site-specific, also tatsächlich nur für dieses Forstterrain in der Nähe einer Waldschule eingerichtet und nicht weit weg übrigens vom Gelände der monströsen Natur- und Kulturvernichtung durch die Ansiedlung des Tesla-Unternehmens, aber zugleich ist dies ein extrem europäisches Projekt, das schon in Avignon oder im portugiesischen Setúbal realisiert wurde. Für die regionale Forstverwaltung jetzt spricht bei der ersten Begehung Lars Kleinschmidt.
Und wir sind wirklich froh, dass wir uns gegenüber dieses Projekt auch ein bisschen anwerben können. Denn die Gegend um Grünheide und Hangelsberg soll ja nicht nur berühmt werden durch Waldverlust von großen Autofabriken, sondern von dem, was man im Wald alles machen kann, ne?
Und an der ersten Station im Wald philosophiert aus dem Kopfhörer und für das malerisch auf Decken herumliegende Publikum Forstkollege Carsten Hohm auch über den Preis der Baumhölzer.
Wir haben ganz tolle Eichen, woraus dann Möbel hergestellt werden. Da kostet der Kubikmeter 400, 600, 800 Euro. Für so eine schöne Eiche kann man schon 5.000, 6.000 Euro bezahlen.
Nähe und Distanz halten sich die Waage auf der Wanderung. Einmal ist vor die reale Szenerie etwa das Bild einer Landschaft mit Bergen gestellt. Was ist jetzt noch echt an der Bildbeschreibung?
Was ist die Landschaft? Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sie zu überqueren. Gespannte Seile, Brücken von einem Ufer zum anderen, Rolltreppen. Glaubst du nicht auch, dass beim Betrachten wirklich alles passieren könnte?
Eine Rollstuhlfahrerin begibt sich mitten hinein ins Bild und beendet die Szene mit einer sehr privaten Teezeremonie. An anderer Stelle bekommt das Publikum virtuelle Realität übergestülpt und erlebt die Suggestion, über dem Wald hinweg zu fliegen. Dann laufen wir wieder ein Weilchen und die Natur spielt nicht nur mit, sie sticht und beißt auch mächtig zu. An vielen Orten ist die Veranstaltung ein Gelage für Mücken. Passenderweise übrigens gerade da, wo das Publikum ein wenig arg esoterisch gehalten ist, kollektive Kräfte zu entwickeln, wie im Urwald.
Wir befinden uns in einem Kreis.
Einem großen Kreis.
Der symmetrisch aus.
Eine uralte Geometrie.
Eine vollendete Form.
Der Staub, die Luft, die Moleküle.
Ein Kreis.
Ein unsichtbarer Weg.
Ein unsichtbarer Weg?
Ja.
Wenn wir so weitergehen, werden wir irgendwann einen riesigen Kreis auf dem Boden zeichnen.
Vielleicht haben so die Wege in der Landschaft ihren Anfang genommen.
Der lange Marsch hat also auch intellektuelle Tücken und Fallstricke. Da tut mit Blick auf den zweiten Teil die Begegnung mit Carlo Horn ganz gut. Der fährt Trecker und ist Landwirt. Er erhofft sich Aufklärung durch ein Projekt wie dieses.
Das heißt immer so, der dumme Bauer,
So, und wir sind aber sozusagen Ingenieure. Das heißt, wir wenden sozusagen Messen, Zählen und Wiegen und die ganze Technologie der letzten 200 Jahre halt auf landwirtschaftliche Fragestellungen an.
Auch um diese innere Balance bemüht sich das Landschaftsspektakel mit einiger Energie, informativ zu sein und konkret, ohne dabei allzu belehrsam zu wirken. Die Fantasie befeuert es in jedem Fall und die heimliche Sehnsucht, endlich wieder echten Vögeln zuzuhören, wohl dem, der einen Wald hat in möglichst naher Nachbarschaft.
Michael Lages über Kunst zwischen Wald und Wiese, Shared Landscapes, das Open-Air-Projekt mit Stefan Kegi. Das ist bis 10. September noch mehrfach zu erleben. Alle Details dazu stehen auf der Homepage der Berliner Festspiele. Und jetzt schauen wir nochmal zurück in die gedruckten Feuilletons dieser Woche. Arno Orzesek.
Endlich mal eine Zeitenwende, die diesen Namen auch verdient. Dabei gehen wie bei jeder Zeitenwende auch bei der Legalisierung von Cannabis die Meinungen auseinander. Sinnvoller als eine Legalisierung von Cannabis, sagen Befürworter, wäre nur eine Kriminalisierung von Alkohol. Aber das wäre, wie die Dinge in Deutschland stehen, rauschkulturell nicht durchsetzbar, heißt es im Magazin Der Spiegel. Falls Sie erst demnächst, wenn die Legalisierung in trockenen Tüchern ist, zu Ihrem Premieren-Joint greifen wollen, hier schon mal ein Hinweis, wozu das gut sein könnte, kenntnisreich ausformuliert vom Spiegel. Die einzige ansatzweise sinnstiftende Tätigkeit, die sich nach dem Genuss von THC anbietet, ist das Musikhören. Umgekehrt ist Musik, die wirkt, als wäre sie unter dem Einfluss der Droge entstanden, oft nur unter dem Einfluss der Droge zu ertragen. Bekifft ist beispielsweise Bitches Brew von Miles Davis ein komplett anderes Album als unbekifft. Wer Metal mag, könnte sich beim stumpfen Debüt von Black Sabbath auf die Suche nach den versteckten Feinheiten machen. Wer es gediegen und getragen mag, wird vor allem am irren Finale der 5. Sinfonie von John Sibelius seine Freude haben. Und so weiter und so weiter. Guten Zug also. Für die Kiff-Empfehlung des Spiegel zeichnet Arno Frank verantwortlich, während die Empfehlung der Tageszeitung Ladendiebstahl zu begehen, Überschrift »Bedient euch« unter »Anonym« erschien. Das Bild des notorisch kriminellen Langfingers wird genutzt, um eine Gefahr darzustellen. Doch wer ist denn eigentlich die Gefahr in diesem Land? Diebstahl wird kriminalisiert. Aber würden wir stattdessen Löhne kriminalisieren, die nicht zum Leben ausreichen, gäbe es vielleicht gar nicht so viele Langfinger. Doch die Ausbeutung der Menschen wird hierzulande niemals kriminalisiert werden. Schließlich steht hier das Wohlergehen der Wirtschaft immer über dem Wohlergehen der Menschen. Ich halte Reichtum für gefährlicher als Diebstahl und vor allem für moralisch fragwürdiger. Aus dem weiteren Taz-Artikel ging hervor, dass die Ode an den Fünf-Finger-Rabatt, übrigens bebildert mit einem Foto der Klepto-Ikone Winona Ryder, von einer Autorin geschrieben wurde. Ob das in diesem Fall etwas zur Sache tut, sei dahingestellt. In die nächste Runde ging der Streit darüber, ob die Öffentlich-Rechtlichen zu oft zu tendenziös berichten im Sinne von Gutmenschentum, Wokeness und politischer Korrektheit. Das sei zweifellos so, behauptete Claudia Schwarz in der Neuen Zürcher Zeitung. ARD und ZDF verkaufen betreutes Denken als objektiven Journalismus. Es vergeht mittlerweile keine Woche, in der nicht eine neue Geschichte über einen frisierten Beitrag, ein verkürztes, sinnentstellendes Zitat oder einseitige Volkserziehung ohne jede Differenzierung auftaucht. Bei der Häufung möchte man gar nicht wissen, wie viele verfälschte Beiträge gar nie aufgeflogen sind. Man muss indes nicht lange schürfen. So stehen bei der WDR-Klima-App für die Schule, rettet die Erde im Unterricht, Süd- und Nordpol in Flammen. Das ist das Gegenteil von Fürsorge, nämlich Angstmacherei. Claudia Schwarz in der NZZ. Alles Quatsch, schmetterte die Frankfurter Allgemeine Zeitung zwar nicht. Doch Thomas Hestermann, Professor für Journalismus an der Hochschule Makromedia in Hamburg, betonte, viele Vorwürfe halten einer Prüfung nicht stand und untermauerte seine These mit Zahlen noch und noch. Der Artikel wirkte auf uns insofern überzeugend, als dass Hestermann sich auf empirische Studien stützen konnte, während etwa die NZZ-Autorin Schwarz ihr Urteil nur mit einzelnen Vorkommnissen plus reichlich Unterstellungen unterfüttern konnte. Andererseits hat Hestermann selbst lange bei den Öffentlich-Rechtlichen gearbeitet. Seine Kontrahenten dürften ihm Befangenheit attestieren. Passend dazu ging auch die Debatte um Reizwörter wie Links, Woke und Cancel Culture etc. weiter. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit rückte die Philosophin Susan Nyman, eine bekennende Linke, die Woken weit nach rechts. Die Woken sind empört über das Elend der Unterdrückten, erklärte Nyman, und diese Empörung teilen sie mit den Linken. Aber bei den Woken führt sie in einen Wald aus Traumata und übersieht, dass Menschen mehr sind als das, was die Welt uns angetan hat. Die Woken haben sich dem Stammesdenken zugewandt, also einer Sortierung von Menschen nach Gruppenmerkmalen. Doch Menschen handeln oft aus Gründen, die nichts mit Stammeszugehörigkeit zu tun haben. Wie viele Konservative glauben die Woken, dass wir nur tiefe, echte Verbindungen mit denjenigen haben, die unserem Stamm angehören? Und wie die Reaktionären richten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Macht und nicht auf Gerechtigkeit? Susan Nyman in der Zeit. In der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung bekommt Nyman ihr neues Buch »Links ist nicht woke« von Novina Gülsdorf allerdings regelrecht um die Ohren geklatscht. In Gänze tritt die Absurdität des Buchs an seinem bitteren Ende hervor, an dem Nyman sich für eine Allianz der Linken, der Woken und der wahren Linken ausspricht, angesichts der Bedrohung von rechts. Die Woken-Linken mögen faschismusaffin sein in ihrem Stammesdenken, sollten aber begreifen, dass sie trotz allem noch mehr gemein haben mit den Linken, die sich, wie Nyman, dem Universalismus verschrieben hätten. Freundlicher lässt sich eine Einladung zur Kooperation nicht formulieren. Sarkastisch in der FAS, Novina Gülsdorf. Abschließend, runde Geburtstage alter weißer Männer, Umstände halber im Telegram-Stil. Wolf Wondratschek wurde 80. Willi Winkler bejubelte in der Set das junge Genie Wondratschek, charakterisierte den alternden Schriftsteller jedoch als Gefangenen der Macho-Trias aus Frauen saufen Selbstmitleid. Auch schon 80, Robert De Niro. In der FAZ bemerkte Andreas Kilb mit Blick auf De Niros große Zeit rund um den Film Raging Bull von 1980, die Filmschauspielerei hat ihre Grenzen. Sie endet dort, wo die Kunstanstrengung sichtbar wird. Die Masche, das virtuose Spiel, selbst bei den Größten der Branche. Aber nicht bei De Niro, damals nicht. Rainer Kunze wurde 90. Die NZZ zitierte ihn mit den Worten: Wer Hand an das Schöne legt, legt Hand an den Menschen. Das könnte für heute unser Schlusswort sein. Doch wir wollen zurück zum Anfang. Sie erinnern sich, es ging um Drogen. Natürlich mischen wir uns nicht in ihre Konsumgewohnheiten ein, geben aber immerhin zu bedenken, dass die Taz titelte: Niemand muss nüchtern sein.
Arno Orzesek mit der Kulturpresseschau, dem Wochenrückblick in Fazit. Jederzeit als Podcast, nachts im Radio. An diesem Wochenende mit Britta Bürger, kommen Sie gut durch die Nacht.